Danke. So, die meisten Buddhisten, die ich so kenne, die haben irgendwie ein Problem damit zu denken. Woran das genau liegt, ob sie es jetzt durch die Vipassana-Propaganda verseucht sind oder ob das andere Gründe hat, weiß ich nicht, aber für die meisten ist Denken voll bäh und das muss man am besten gleich niederlabeln mit Denken, Denken, wenn überhaupt. Es ist in gewisser Weise kein Wunder, weil bei dem Zeug, was die meisten Leute durchs Hirn geht, ist es durchaus verständlich auch. Aber was sie natürlich nicht wissen, ist, dass man auch richtig denken kann, dass das gewisse Vorteile bringt, richtig zu denken. Welche Stellung richtiges Denken im Tathagata-Gang hat und wie man es macht. Dann gibt es noch ein paar andere, die sagen, ja, denken, reflektieren, was ist denn das, wie geht denn das, tut das weh. Und für die möchte ich diesen heutigen Vortrag halten. Erst einmal zum Wörterbuch-Definition. Reflektieren, also reflektieren heißt so viel wie zurückstrahlen, widerspiegeln oder eben über gewusstes Nachdenken. Interessanterweise gibt es das Hauptwort reflektieren nicht, sondern es heißt Reflexion. Da ist dann ein X drin. Ich mache das grundsätzlich verkehrt, weil mir das nicht eingeht, aber das ist so. Naja, gut, Reflexion heißt dann Rückstrahlung, prüfendes, vergleichendes Nachdenken. Also man kann sagen, etwas konzentriert im Geist drehen und wenden, von allen Seiten betrachten und durchdenken. Wie wir es die halbe Stunde vorher gemacht haben, nimmt man das Thema Karma zum Beispiel und dreht es und wendet es und spiegelt es im Geist wieder und betrachtet es von allen Seiten und denkt es richtig durch. Letztes Jahr in Dicken sind wir auf eine Sutta im Anguttara Nikaya gestoßen, in der es heißt, zwei Kräfte gibt es, ihr Mönche. Welche zwei? Die Kraft der Reflexion und die Kraft der Kultivierung. Patisankanabala und Bhavanabala. Und der Buddha definiert es so, was aber, ihr Mönche, ist die Kraft der Reflexion? Da erwägt einer also bei sich, schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken ist in diesem wie im künftigen Leben eine schlechte Frucht beschieden. Und infolge dieser Erwägung verwirft er den schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken, führt einen guten Wandel und bewahrt sein Herz in Reinheit. Dazu passt dann eben das, was er in A 357 sagt. Aus welchem Grunde aber, ihr Mönche, soll man öfters bei sich erwägen, Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Den Wesen, ihr Mönche, eignet schlechter Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Wer aber jene Tatsache öfters bei sich erwägt, also die Tatsache, dass man Eigner und Erbe seiner Taten ist, dem schwindet der schlechte Wandel gänzlich oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde, ihr Mönche, soll man dies öfters bei sich erwägen. Das ist jetzt nur ein Vorteil, des Reflektierens. Da habe ich noch ganz viele dazu gefunden. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Worte, die diese Kraft, die das bezeichnen, was diese Kraft von die Kraft des Reflektierens, die Kraft von Patisankarna Bala ermöglichen oder stärken oder entwickeln. Gängige Begriffe wie Vitakka und Vichara sind uns geläufig, ebenso die Anusati, Manasikara kennen wir. Was wir weniger kennen, ist Paccavekitta, Patisanka, Chinta oder Chinteti oder etwas, das wir in einem ganz anderen Zusammenhang kennen, eigentlich Samasati. Das hat jetzt nichts mit dem Samasati des edlen achtfachen Pfades zu tun, sondern heißt auch erwägen, betrachten, reflektieren.
Entschuldigung, wie schreibt man das dann?
Zusammengeschrieben Samasati.
Also, aber wie das andere
ja
eigentlich letztendlich auch schon.
Ganz, ganz interessant eigentlich. Okay. Jetzt haben wir Patisankana Bala, an die andere Kraft, die wir brauchen auf dem spirituellen Weg, ist eben die Kraft der Kultivierung. Bhavanabala. Das definiert er so, was es da an Kraft der Geistesentfaltung gibt, diese Kraft eignet dem Schulungstüchtigen, dem Seka. Denn auf diese Schulungskraft gestützt, überwindet man die Gier, überwindet man den Hass, überwindet man die Verblendung. Nach dem Überwinden von Gier, Hass und Verblendung aber tut man nichts Unheilsames mehr, begeht man nichts Böses. Das ist jetzt schon ein Hinweis darauf, welche Stellung das Reflektieren in der spirituellen Entwicklung hat, weil beim Reflektieren erwägt einer. Und bei der Kultivieren ist es ein Seka. Also der Schüler, der schon in den Strom eingetreten ist. Das heißt, das Reflektieren ist immer eine Vorbereitung zur Kontemplation, wenn wir so wollen. Erst Reflektion, dann Kontemplation. Erst kommt die Reflexion, das richtige Denken, das einen heilsamen Geisteszustand herstellt, das letztendlich dann die Gedanken zur Ruhe bringt und es ermöglicht, in die Kontemplation, in die Vertiefung zu gehen. Also, wozu reflektieren? Das erste haben wir schon genannt. Reflexion führt zu den heilsamen Wirkensfährten. Also man kann gestützt auf Nicht-Töten von Lebewesen ist das Töten von Lebewesen zu überwinden. Da erwägt ein edler Schüler Folgendes: Ich übe mich im Überwinden und zum Abschneiden jener Fesseln, aufgrund derer ich Lebewesen töten könnte. Wenn ich Lebewesen töten würde, würde ich mich selbst dafür tadeln und die Weisen, die nachgeforscht haben, würden mich dafür tadeln. Und bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode wäre ein unglücklicher Bestimmungsort wegen des Tötens von Lebewesen zu erwarten. Aber dieses Töten von Lebewesen ist selbst eine Fessel und ein Hindernis. Und während Triebe, Ärger und Fieber durch das Töten von Lebewesen aufsteigen könnten, gibt es keine Triebe, keinen Ärger und kein Fieber in einem, der sich des Tötens von den Lebewesen enthält. Also geschieht es in Bezug auf dieses, das gesagt wurde, geschützt auf Nicht-Töten von Lebewesen ist das Töten von Lebewesen zu überwinden. Das heißt also, man das Töten zu überwinden oder auch irgendeins der anderen heilsamen Wirkensfährten basiert immer auf einer Reflexion über den Schaden, des Tötens, des Stehlens und so weiter. Und nicht einfach darauf, nicht zu töten, nicht zu stehlen. Sondern man muss was dafür tun. So lassen sich letztendlich die unheilsamen Taten mit ihren unheilsamen oder schmerzlichen Karma-Folgen überwinden. Das wiederum führt zur Läuterung des Geistes. Wie aber kommt durch richtiges Vorgehen die Läuterung des befleckten Geistes zustande? Da gedenkt der edle Jünger des Vollendeten, des Dhammas, des Sangha und so weiter, also die Anusatis, und des Vollendeten und so weiter gedenkend, erheitert sich sein Geist, Freude steigt auf und was an Befleckungen des Geistes besteht, das schwindet. Das ist natürlich ein ganz besonderer Vorteil des Reflektierens, des richtigen Denkens, dass sich der Geist erheitert, dass Freude aufsteigt und dass die Befleckungen schwinden. Das ist ja ein Hauptziel oder das ist das, was wir hauptsächlich anzustreben haben, den Geist von den Kilesas und von den Nivaranas frei zu bekommen. Und da empfiehlt eben der Buddha immer wieder das richtige Denken, die Reflexion, damit wir aus diesen Zuständen rauskommen. Und der Nebeneffekt, dass Freude aufsteigt und sich der Geist erheitert, ist natürlich auch nicht unangenehm oder zu vernachlässigen.
Die Reflexion dann in dem Moment, wenn ich weiß, welches Kilesa aufsteigt und welche Hemmung da ist und über die Hemmung jetzt, oder wie hast du das jetzt, habe ich das jetzt verstanden?
Du schaust, was im Geist vorhanden ist. Ja. Wenn ein bestimmtes Hindernis vorhanden ist, ja, dann reflektierst du über ein bestimmtes Thema. Du kannst jetzt generell einfach über Buddha reflektieren, zum Beispiel Dhammasanga oder so. Oder du kannst natürlich jetzt im Falle von Ärger versuchen, irgendwie über die Vorteile von Metta zu reflektieren. Könntest du. Musst du aber nicht. Egal. Du brauchst einfach ein heilsames Thema, das du im Geist behältst, das du im Geist hin und her wendest und durch das in dir Freude aufsteigt.
Also einfach ein heilsames Thema.
Genau. Ganz ein wichtiger Vorteil natürlich bei der Reflexion ist, dass sie zu besserer Selbsteinschätzung führt. Das ist etwas, was auch viele vermissen lassen, weil sie nicht reflektieren. Es geht aber nur, mich selber einschätzen zu lernen, wenn ich ehrlich und aufrichtig darüber reflektiere, was in meinem Geist vor sich geht. Gibt es ein schönes Beispiel. Gleich wie ihr Mönche, wenn da eine Frau oder ein Mann, jung, jugendlich und schmuckliebend, in einem reinen, hellen Spiegel oder einem Gefäße mit klarem Wasser das Antlitz betrachtend darin Staub oder Schmutz bemerkt und sich dann bemüht, diesen Staub oder Schmutz zu entfernen. Und wenn er darin keinen Staub und keinen Schmutz bemerkt, er dann vergnügt ist und sein Wunsch befriedigt. Wohl mir rein ich. Ebenso auch ihr Mönche ist für den Mönch die Selbstprüfung hinsichtlich heilsamer Eigenschaften von großer Wichtigkeit. Also hier ganz, ganz schön die Verbindung zur Reflexion. Eben wie man einen Spiegel betrachtet, so betrachtet man seinen eigenen Geisteszustand, reflektiert darüber. Eben bin ich wohl häufig voller Gier oder bin ich häufig gierlos? Bin ich wohl häufig gehässigen Geistes oder bin ich häufig hasslosen Geistes? Bin ich häufig von Starrheit und Müdigkeit befallen oder bin ich häufig frei von Starrheit und Müdigkeit? Bin ich häufig aufgeregt oder bin ich häufig von Aufregung frei? Bin ich häufig voller Zweifel oder bin ich häufig von Zweifeln frei? Bin ich häufig zornig oder bin ich häufig frei von Zorn? Ist mein Geist häufig befleckt von den Leidenschaften oder ist er häufig unbefleckt? Ist wohl mein Körper und Geist häufig in beklommener Spannung oder ist er häufig davon frei? Bin ich häufig träge oder häufig voll Energie? Bin ich häufig ohne geistige Sammlung oder bin ich häufig geistig gesammelt? Und in der Salekha Sutta in M8 gibt es natürlich noch mehr derartige Fragen, die man stellen kann, die man im Geist reflektieren kann und soll vor allen Dingen. Also gerade in der Salekha Sutta wird eben auch darauf hingewiesen, dass man das eigentlich der Mönch zumindest mindestens dreimal am Tag machen sollte. Letztendlich, wenn der Geist eben so gereinigt ist und wenn der Geist sich erheitert und Freude empfindet, dann ist er natürlich auch bereit für die Sammlung. Deswegen heißt es, zu einer Zeit, aber Mahanama, wenn der edle Jünger der Lehre und so weiter gedenkt, da ist sein Geist weder von Gier umsponnen, noch von Hass und Verblendung umsponnen und angesichts der Lehre und so weiter, ist sein Geist zu solcher Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, Mahanama, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre, im Freudigen aber erhebt sich Verzückung, verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren beruhigt, empfindet er Glück und des glücklichen Geistes sammelt sich. Und in derselben Lehrrede heißt es natürlich auch, dass man diese Betrachtungen über den Erwachten oder die Lehre und so weiter, sie im Stehen üben kann, im Sitzen, im Liegen und während man seinen Beschäftigungen nachgeht und auch während du im Hause voller Kinder wohnst, magst du sie üben. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil der Reflexion, dass man es überall und jederzeit machen kann.
Also die Reflexion darüber, wie es für deinen Geist beschaffen ist, letztendlich, oder?
Nein, die Reflexion über den Buddha, über den Dhamma, über den Sangha, über irgendein heilsames Thema. Hier muss man natürlich dazu sagen, das hatten wir letzten Montag, glaube ich, erst, dass das nicht ganz so einfach ist, also dass sich der Geist erfreut wird, wenn man über heilsames Thema reflektiert, das geht relativ leicht. Aber dass sich das Innere beruhigt und dann innerliches Glück aufsteigt, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil dazu muss man natürlich erst Kamaraga hinsichtlich der Sinnesgenüsse überwinden. Und das wiederum geht auch nur, wenn man Kamaraga, also das lustvolle Verlangen nach Sinnesgenüssen, durch Reflexion abschwächt, indem er darüber reflektiert, wie der Herr Habene gesagt hat, welche Gefahren da lauern, wie die Sinneslüste kahlen Knochen gleich sind, wie sie den Schulden ähneln, wie sie dem ähneln, wenn jemand mit einer brennenden Fackel gegen den Wind läuft und lauter so Sachen. Deswegen gibt ja der Buddha immer wieder diese Gleichnisse, damit man eben was hat, was man im Geist drehen und wenden kann, durchdenken kann, worüber man reflektieren kann. Und wenn die dann weit genug geschwächt sind und wenn die Reflexion so weit fortgeschritten ist, dass sich der Geist erheitert und im Inneren Freude aufsteigt, dann kommt man auch in die tiefere Sammlung rein. Weil dann beruhigt sich auch der Gedankenstrom. Und zudem ist es auch so, Wenn er sich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, wird der Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm verankert. Und damit ist von dem Bhikkhu schon viel erreicht worden, heißt es. Das führt jetzt zum nächsten Vorteil der Reflexion, dass die Reflexion zur Ernüchterung führt. Wie wir schon gesagt haben, eben wenn man über die Sinnesgenüsse reflektiert, aber eben auch, wenn man darüber reflektiert, dem Altern bin ich unterworfen, der Krankheit, dem Sterben. Wenn man über Kamma reflektiert, die fünf Betrachtungen für jedermann, die täglich vorgenommen werden sollten. Sieht man die Dinge dann doch mit ein bisschen anderen Augen und ist nicht mehr ganz so vom Jugend- und Gesundheitsrausch beeinflusst, der in unserer Gesellschaft ja massiv propagiert wird. Und da kommt natürlich noch ein Schritt, der auf der einen Seite führt es zur Ernüchterung, auf der anderen Seite gehen diese Reflexionen, die täglichen Betrachtungen, ja noch weiter und führen dazu, dass Mitgefühl entwickelt wird. Denn der edle Jünger, ihr Mönche, erwägt nun bei sich also, ich bin ja nicht der Einzige, der dem Altern unterworfen ist, dem Alter nicht entgehen kann, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen und gehen, sterben und geboren werden, alle diese Wesen sind dem Alter unterworfen, können dem Alter nicht entgehen. Und so für die anderen natürlich auch, um zu erkennen, aufgrund dieser Reflexion, dass wir alle im selben Boot sitzen. Also hier ist ein zweiter Hinweis darauf, was es mit Reflexion auf sich hat. Das ist auf der einen Seite diese nüchterne Betrachtung, Alter, Krankheit, Tod, das hat alles mit mir zu tun. Das ist eine relativ intellektuelle Angelegenheit. Auf der anderen Seite, jetzt den anderen geht es genauso. Da kommt dann Empathie ins Spiel. Also wir haben auf der einen Seite die rechte Ansicht, auf der anderen Seite die rechte Gesinnung. Also sowohl Intellekt als auch Gemüt wird bei richtiger Reflexion eingesetzt. Deswegen ist ein Zeichen für richtige Reflexion ja auch, dass heilsame Gemütszustände aufsteigen. Eben zum Beispiel, dass sich das Gemüt erheitert, wenn man über Buddha, Dhamma, Sangha zum Beispiel reflektiert. Damit kann ich auch sehen, wie weit ich in der Übung oder in der Entwicklung von Patisankanabala schon vorangeschritten bin. Wenn für mich das kann noch immer ganz trocken und fad und anstrengend ist, über Buddha, Dhamma, Sangha nachzudenken oder anderes heilsames Thema, dann muss ich noch fleißig üben. Dann, das nächste ist natürlich, wir haben schon gesagt, also die rechte Ansicht, das Gemüt wird erhellt, das Innere beruhigt sich und dadurch wird der Geist auch bereit, um Einsichten zu gewinnen. Deswegen heißt es, indem er nun diese Tatsachen öfters bei sich erwägt, häufig bei sich erwägt, also eben dem Altern kann ich nicht entgehen und den anderen geht es genauso, erschließt sich ihm der Pfad. Und das ist ja das, worauf wir dann doch alle scharf sind letztendlich, dass wir irgendwann einmal den Pfad erreichen und vom Puttuchana zum Seka werden. Jenen Pfad hegt und pflegt er nun, wandelt ihn beharrlich. Und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Das ist also sehr weitreichend, wie weit die Reflexion gehen kann. Jetzt muss ich ausnahmsweise mal was vom Kommentar übernehmen, um auch jene zufriedenzustellen, die nicht nur auf Sutten stehen. Und ausnahmsweise sagt der Kommentar auch mal was relativ Vernünftiges. Ausgenommen die Betrachtungen über Atem, Tod und Körper können die übrigen sieben, also der Anusati, als Mittel zur inneren Anregung oder Aufheiterung dienen. Und zweitens als Objekt für den Hellblick, und zwar in folgender Weise. Wenn der Meditierende mit der Absicht, die Vertiefungen zu erreichen, sich auf einen geeigneten Übungsgegenstand konzentriert, ihm aber dabei der Geist unstet und unzufrieden wie ein ungebändigter Stier hin und her rennt, so möge er vorerst von diesen Übungen abstehen und irgendeine der obigen sieben Betrachtungen üben. Dabei nämlich wird sein Geist angeregt und aufgeheitert und von den fünf Hemmungen frei. Mit einem so gezügelten und beruhigten Geist wird er imstande sein, die ursprüngliche Übung zum gewünschten Ziele zu führen. Es ist, wie wenn einer, dem es unmöglich war, mit einem stumpfen Beil einen Baum zu fällen, das Beil schärfen wird, um seinen Zweck zu erreichen. Zweitens, als Gegenstände und Ausgangspunkte für die Hellblicksübung mögen die sieben Betrachtungen in folgender Weise dienen. Wenn man zum Beispiel nach Beendung der Betrachtung über den Erleuchteten darüber nachsinnt, wer denn eigentlich der Ausübende bei dieser Betrachtung sei, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur die mit der Betrachtung verbundenen Gedanken da waren, aber keine Persönlichkeit oder Ichheit, und dass diese Gedanken gebunden sind an die Kanda, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Bildekräfte und Bewusstsein. Er weiß ferner, dass diese vier geistigen Gruppen nicht entstehen können, ohne die zur Körperlichkeitsgruppe gehörende physische Grundlage des Geistes. Die Körperlichkeitsgruppe aber ist eine Bezeichnung für die vier Elemente, Festes, Flüssiges, Hitze, Wind, und die von diesen abhängigen körperlichen Phänomene, wie die Sinnesorgane und so weiter. Indem nun der Meditierende so die fünf Daseinsgruppen erwägt, erkennt er sie als dem Leiden unterworfen, erkennt er das Wiedergeburt erzeugende Begehren als die Ursache des Leidens, erkennt er die Erlöschung des Begehrens als die Leidenserlöschung und den achtfachen Pfad als den dazu führenden Weg. So kommt er durch solche Hellblicksbetrachtungen Stufe um Stufe der Heiligkeit näher. Derart dienen diese Betrachtungen als Objekte und Ausgangspunkte des Hellblicks. Da kriegt es große Augen, gell? Ja, so ist das. Der Buddha erklärt das selbstverständlich auch in den Sutten weiter, immer wieder Bezüge darauf nehmend auf das Reflektieren. So heißt es im M2 zum Beispiel, wenn jemand weise erwägt, entstehen Triebe nicht, die noch nicht entstanden sind. Und Triebe, die bereits entstanden sind, werden überwunden. Also die Reflexion hindert zum einen die Triebe am Aufsteigen und zum anderen führt sie zu ihrer Überwindung. Und nicht nur das, sondern bei solcher gründlicher Erwägung lösen sich in ihm drei Umgarnungen auf. Der Glaube an Persönlichkeit, Zweifelsucht, sich Klammern an Regeln und Riten. Also es führt auch zur Lösung der Fesseln, zumindest der ersten drei. Dazu wiederum müssen die Erwachensglieder entstehen. Wozu der Buddha sagt, nichts kenne ich, wodurch die Glieder des Erwachens so schnell entstehen und entstanden zur vollen Entfaltung gelangen, als wie das weise Erwägen. Es gibt Gedanken, die das Erwachungsglied Achtsamkeit fördern. Es gibt das Erwachungsglied Entzücken fördernde Gedanken. Man kann sich, ihr Mönche, Ruhe vorstellen, man kann sich Sammlung vorstellen. Also man kann praktisch durch Reflexion, durch die Vorstellung von Ruhe und Sammlung, das Erwachungsglied Einigung ernähren, stärken, fördern. Es gibt Gedanken, die das Erwachungsglied Gleichmut fördern. Es werden nicht alle sieben genannt, aber die meisten davon werden genannt. Und den Rest kriegt man dann auch noch hin, würde ich sagen, wenn man der Reflexion die vier, fünf hier gestärkt entwickelt und etabliert hat. Und deswegen ist auch verständlich, warum der Buddha letztendlich sagt, dass Reflexion zur Erlösung, zur Befreiung führt. Von mir ist ihr Bhikkhus durch Yoniso Manasikara, durch reifliche, ernste Anstrengung, die unvergleichliche Erlösung erreicht, die unvergleichliche Erlösung verwirklicht worden. Auch ihr Bhikkhus sollt durch Yoniso Manasikara, durch reifliche, ernste Anstrengung, die unvergleichliche Erlösung erreichen, die unvergleichliche Erlösung verwirklichen. Also, es fängt klein an und wird dann ganz groß, führt dann ganz weit. Darum, sagt der Erhabene, stellt ihr denn auch ihr Bhikkhus innere Erwägungen an. Da kommt jetzt Samasati. Heißt so viel wie berühren, über etwas hinstreichen, etwas prüfend erwägen, nachdenken über etwas. Also das gefällt mir auch ganz gut, dieses Berühren, dass ich das praktisch ein Thema ergreife, aber ich krall es nicht fest, weil es ist über etwas hinstreichen. Also ich habe da keinen soliden Block im Geist, sondern das Thema hängt sozusagen im freien Raum und dreht sich und wird von den geistigen Spiegeln reflektiert, wird von allen Seiten genau betrachtet. Also eine richtige Reflexion erzwingen zu wollen, das geht nicht. Und man muss da eine gewisse Leichtigkeit haben. Es ist ganz ähnlich, wie wenn ich ein anderes Meditationsobjekt habe, jetzt den Atem oder so, da kann ich mich auch nicht festkrallen dran, sondern ich muss ihn praktisch so halten wie ein Vogel in der Hand, dass man nicht auskommt und dass es nicht der Batz. Genauso muss ich das Thema der Reflexion im Geist behandeln. Da stellt ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu erwägend, die innere Erwägung an. Dieses mannigfaltige, verschiedenartige Leiden, das hier in der Welt entsteht, nämlich Alter und Tod. Was hat wohl dieses Leiden zur Ursache? Was zum Ursprung, zur Herkunft, was zur Entstehung? Was muss denn vorhanden sein, dass Alter und Tod entsteht? Auch den geeigneten Weg, der zur Aufhebung von Alter und Tod führt. Auf diesem Wege, was muss denn nicht vorhanden sein, dass Alter und Tod nicht entsteht? Erwägend erkennt er also dieses mannigfache, verschiedenartige Leiden, das hier in der Welt entsteht, nämlich Alter und Tod. Es hat dieses Leiden die Upadi, also die Stützen, zur Ursache. Die Upadi zum Ursprung, die Upadi zur Herkunft, die Upadi zur Entstehung. Wenn ein Upadi, also eine Stütze vorhanden ist, entsteht Alter und Tod. Wenn keine Stütze vorhanden ist, entsteht Alter und Tod nicht. Er erkennt Alter und Tod, er erkennt den Ursprung von Alter und Tod, er erkennt die Aufhebung von Alter und Tod und er erkennt, befindlich wird er einer, der Lehre gemäß wandelt. Ein solcher heißt ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der auf dem Weg ist zur rechten, vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung von Alter und Tod. Also das ist dann die Königsdisziplin, das Erwägen von Paticca-Samuppada. Gut. Das ist jetzt mal so als Überblick dazu, wozu Reflexion gut ist, wozu es hilft, was die Vorteile sind und ein bisschen wie man es macht. Und die Suttenstellen, die könnte ich beliebig erweitern. Wenn man mal anfängt zu schauen, wie oft sich um Reflexion in den Sutten dreht, dann wird man durchaus überrascht. Weil Propaganda beeinflusst, meint man ja immer, es geht immer nur um Vipassana und tiefste Meditation und die tiefsten Versenkungen und alles. Und dem ist aber nicht so. Reflexion kommt wesentlich häufiger vor, in wesentlich mehr Zusammenhängen. Was mich zur Stellung des Reflektierens im Tathagata-Gang bringt. Tathagata-Gang ist bekannt. Ich gehe jetzt mal die einzelnen Schritte durch. Es fängt damit an, dass ein Sohn aus gutem Hause das Dhamma des Tathagatas hört. Jetzt, wenn er nicht nur ein leeres Gefäß ist, sondern das Gehörte auch aufgenommen hat, dann wird er auch darüber nachdenken. Das hat jetzt wieder eine Auswirkung, und zwar, dass er Vertrauen gewinnt. Und dann heißt es, er gewinnt Vertrauen und im Besitz jenes Vertrauens erwägt er. Also durch das Hören hat er Vertrauen gewonnen. Jetzt überdenkt er das Ganze nochmal, reflektiert darüber. Und was ist dann das Ergebnis davon, dass er gründlich darüber reflektiert hat? Er zieht in die Hauslosigkeit. Selbstverständlich. Dann, sobald er in die Hauslosigkeit gezogen ist, schult ihn der Tathagata weiter. Sei sittsam und zurückgehalten. Da gedenkt der edle Jünger den eigenen Sitten, die da ungebrochen sind, lückenlos, unbefleckt, ungetrübt, befreien, von den Weisen gepriesen, unbeeinflusst, zur Sammlung hinführend. Also haben wir ganz zu Anfang schon gesagt, wenn ich richtig reflektiere, über Kamma zum Beispiel, dann ist es möglich, die Unheilsames durch Heilsames oder auf Heilsames gestützt zu überwinden, auf Heilsames reflektieren gestützt zu überwinden. Das nächste ist dann die Bewachung der Sinnestore, da sonst üble, unheilsame Geisteszustände eindringen könnten. Wir haben schon gesagt, wenn man die Anusatis praktiziert, zum Beispiel, dann ist der Geist geschützt. Da können üble, unheilsame Zustände nicht eindringen. Und ich kann mit den Anusatis zum Beispiel auch üble und unheilsame Geisteszustände überwinden. Zur Überwindung der begehrlichen Gedanken hat man Gedanken der Entsagung zu entfalten. Zur Überwindung der gehässigen Gedanken hat man Gedanken der Hasslosigkeit zu entfalten. Zur Überwindung der schädigenden Gedanken hat man Gedanken des Nichtschadens zu entfalten. Also aufgrund heilsamer Reflexion ist es überhaupt erst möglich, die Sinnestore zu bewachen, weil sonst springe ich sofort auf die Äußerlichkeiten und die Details eines Sinneseindrucks an. Wenn ich aber durch die heilsame Reflexion meinen Geist schon geschützt habe, dann ist es viel weniger leicht möglich. Das nächste ist dann die Mäßigung im Essen. Da haben die Mönche sowieso immer ihren Spruch. Patisanka yoniso, bindabatang patisevami. Also mit gründlicher Reflexion sollst du Nahrung zu dir nehmen und so weiter. Das nächste ist dann, dass man sich der Wachsamkeit widmet und den Geist beim Auf- und Abgehen und beim Sitzen von hinderlichen Geisteszuständen reinigt. Und auch hier ist wieder eben, wie es im 19 heißt, ich schaue mal die Gedanken an. Und was heilsam ist, ist gut, das fördere ich, und was unheilsam ist, das befördere ich aus meinem Geist, so schnell wie möglich. Man muss halt immer schauen, ist ein Gedanken der Sinnesbegierde zum Beispiel in mir erschienen. Und wenn ich das feststelle, dann reflektiere ich folgendermaßen: Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg. Und wenn man so erwägt, dies führt zu meinem eigenen Leid, verschwindet es. Und wenn man erwägt, dies führt zum Leid anderer, verschwindet es. Wenn man erwägt, dies führt zum Leid beider, verschwindet es. Und wenn man erwägt, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg, verschwindet es. Sollte es nicht verschwinden, gibt es in M20 noch ein paar andere Möglichkeiten, um diese unheilsamen Gedanken zum Verschwinden zu bringen. Das nächste ist dann, dass man sich um Achtsamkeit und Wissensklarheit bemüht. Auch da wieder, wenn eine Erwägung des sinnlichen Begehrens, des Hassens oder der Gewalt aufsteigt und der Mönch sie duldet, nicht überwindet, vertreibt, vernichtet, zum Schwinden bringt, dann wird ein solcher Mönch, der derart ohne Unermüdlichkeit und Scheu ist, ganz und gar träge und kleinmütig genannt. Wenn einem Mönch beim Gehen, Sitzen, Stehen oder Wachliegen eine Erwägung des sinnlichen Begehrens und so weiter aufsteigt und der Mönch sie nicht duldet, sondern überwindet, dann und so weiter, dann ist es ganz und gar einer, der seine Tatkraft einsetzt und entschlossen ist. Und natürlich auch der Rat an Rahula, dass er immer, bevor er etwas tut, sagt, denkt, überlegen soll, wo führt es hin, ist es heilsam, ist es unheilsam, während er es tut und danach ebenso. Also ständiges Reflektieren ist die Ermahnung an seinen Sohn in M61. Und da heißt es auch, ebenso nun auch soll man sich Rahulo betrachten und betrachten. Also Paccha Vikitva, also eine Verdoppelung, um das nochmal zu betonen, wie wichtig dieses Betrachten ist. Dann kann man sich an eine abgeschiedene Lagerstätte zurückziehen. Auch die wiederum pflegt man weise besonnen. Auch da gibt es eben dann diese Patisanka Yoniso Sprüche, um sich vor Augen zu führen, wozu diese Lagerstatt da ist, genauso wie für die Nahrung und für die Roben und so weiter und für die Medizin. Wenn man dann da ist und es endlich geschafft hat, sich an eine einsame, abgelegene Lagerstatt zurückzuziehen, dann könnte man meinen, jetzt geht es dann richtig los, endlich Vipassana, aber dem ist immer noch nicht so. Sondern man muss natürlich erst einmal den Geist von den Hindernissen läutern. Die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig halten und den Geist vor den Hindernissen läutern. Und wie macht man das? Durch Reflexion natürlich. Wer nämlich, ihr Mönche, über ein nicht schönes Objekt weise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Sinnenlust nicht zum Aufsteigen und die aufgestiegene schwindet. Wer nämlich, ihr Mönche, über die Güte, die Befreiung des Herzens weise nachdenkt, in dem kommt der unaufgestiegene Hass nicht zum Aufsteigen und der aufgestiegene schwindet. Wer nämlich, ihr Mönche, weise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Zweifelsucht nicht zum Aufsteigen und die aufgestiegene schwindet. Jetzt aber, endlich, oder? Weil jetzt kommt Satipatthana, die Entwicklung der vier Pfeiler der Achtsamkeit. Aber auch hier ist es nicht so. Nachdem er so die fünf Hindernisse, diese Unvollkommenheiten des Herzens, die die Weisheit schwächen, überwunden hat, verweilt er, indem er den Körper im Körper betrachtet, eifrig, völlig achtsam und wissensklar, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Habgier und Trauer. Habgier und Trauer, also Zuneigung und Abneigung letztendlich. Wenn wir die Kayagata Sati Sutta betrachten oder die Satipatthana Sutta, alles was unter Kayagata Sati fällt, ist vorrangig Reflexion. Die 32 Körperteile. Das Auf- und Abgehen, das Hinblicken und Wegblicken, das, der Beginn der Datum-Meditation, die Leichenfeldbetrachtungen, alles das sind Reflexionen. Also ist es immer noch nicht so weit, dass man endlich diesen unangenehmen Zustand des Denkens hinter sich lassen kann. Da wacht Anando, der Mönch, beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar, bewusst, achtsam nach Verwinden weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während er aber so beim Körper über den Körper wacht, erscheint aufgrund des Körpers beim Körper Fieberdurst oder Schlaffheit des Gemütes oder sein Geist wendet sich nach außen. Also man ist letztlich noch nicht so weit. Dieser Mönch sollte seinen Geist auf irgendein inspirierendes Thema richten. Hat er seinen Geist auf irgendein inspirierendes Thema gerichtet, dann entsteht Freude. Dem Freudigen entsteht Entzücken. Entzückt im Geiste beruhigt sich der Körper. Beruhigten Körpers fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend einigt sich der Geist. Da reflektiert er. Zu welchem Zweck ich den Geist dahin gerichtet hatte, dieser Zweck ist nun erfüllt. So will ich den Geist von dem inspirierenden Thema zurückziehen. Und er zieht den Geist zurück und erwägt nicht mehr und sinnt nicht mehr. So erkennt er, frei von Erwägen, frei von Sinnen bin ich, nach innen achtsam ist mir wohl. Jetzt kommen wir dahin, wo die Leute immer gleich zu Anfang an hinwollen, weil sie ja das Pferd immer von rückwärts aufzäumen, dann schult ihn der Tathagata weiter. Komm, Bhikkhu, verweile, indem du den Körper im Körper betrachtest, aber hege keine Gedanken, die mit dem Körper verbunden sind. Das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Satipatthanas. Mit der Stillung der anfänglichen und anhaltenden Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt tritt er in die zweite Vertiefung ein. Was will uns das sagen?
Das ist schon der erste
Mal. So ist es. Wodurch?
Reflexion.
Richtig. Um dieses überzeugende, wie ich hoffe, überzeugende Plädoyer für Reflexion nochmal abzurunden, möchte ich ganz kurz die Vorteile der Reflexion nochmal nennen. Also erstens, der schlechte Wandel schwindet gänzlich oder er wird abgeschwächt. Die unheilsamen Wirkensfährten werden überwunden. Es führt zur Selbstprüfung und Selbsterkenntnis. Der Geist erheitert sich und Freude steigt auf und die Befleckungen des Geistes schwinden. Es entsteht Begeisterung für das Ziel, für die Lehre. Man gewinnt Freude an der Lehre. Der Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, wird in uns verankert. Der Pfad erschließt sich. Der Ursprung und die Aufhebung von Alter und Tod wird erkannt, also als Paticca Samuppada wird erkannt, und man befindet sich auf dem Weg zur rechten und vollständigen Vernichtung des Leidens. Die Verdrehtheiten der Ansicht des Gemüts und der Wahrnehmung werden überwunden bzw. geschwächt. Der Geist wird auf Sammlung und Einsicht vorbereitet. Es lösen sich zumindest drei Fesseln auf, die ersten drei. Triebe, die noch nicht entstanden sind, entstehen nicht und Triebe, die bereits entstanden sind, werden überwunden. Die Erwachensglieder entstehen schnell und gelangen zur vollen Entfaltung und letztendlich wird dann die unvergleichliche Erlösung erreicht und verwirklicht. Wenn das nicht überzeugt, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber ich kann noch einen draufsetzen. Und zwar: Hat man, ihr Mönche, die Lehren mit Aufmerksamkeit vernommen, sie dem Wortlaut nach gelernt, im Geiste erwogen, mit Verständnis wohl durchdrungen, so mag man da vier Vorteile erwarten. Welche vier? Unachtsamen Geistes sterbend erscheint er in einer Götterwelt wieder. Dem dort im Glücke Lebenden fallen nun die Worte der Lehre ein. Schwer, ihr Mönche, steigt die Erinnerung auf, doch gar schnell gelangt jenes Wesen zur Vollendung. Wenn sie ihm nicht selber einfallen, dann kommt der eine oder andere und weist ihn darauf hin, erinnert ihn, und so gelangt er letztendlich zur Vollendung. Das sind diese vier Vorteile, die man nach dem Tod aufgrund häufig geübter und entwickelter Patisankana Bala erwarten kann. Das ist auch etwas sehr Beruhigendes, finde ich, dass man nicht, auch sogar wenn man in den Himmelsbereich gelangt, dann nicht einfach verloren geht, sondern entweder man erinnert sich selber oder man wird von dem einen oder anderen darauf hingewiesen.
Man kann sogar unachtsam sterben
und ist trotzdem noch nicht verloren. Ja? Weil man weiß es ja nicht, ob das so einfach ist mit dem achtsamen Sterben. Genau. Gut, also, nach dem Plädoyer für Reflexion jetzt, wie geht's? Paar Punkte, die nicht unbedingt in dieser Reihenfolge sein müssen, aber vielleicht ganz hilfreich sein, um so eine Art, ein bisschen einen Leitfaden zu haben. Um richtig gut reflektieren zu können, muss man erst einmal die Hindernisse überwinden. Muss man den Geist zur Ruhe bringen, muss den Geist in die Gegenwart bringen, ihn von Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen, befreien. Hier beißt sich die Katze so ein bisschen in den eigenen Schwanz, weil um das zu tun, muss ich eigentlich reflektieren. Aber wird natürlich immer leichter und immer besser. Kann auch sagen, ich suche mir ein Thema und komme dann immer tiefer rein. Erst befreie ich durch dieses Thema meinen Geist und dann lasse ich das Thema meinen Geist erfüllen. Das heißt also, das nächste ist dann, ein Thema zu wählen. Wie wähle ich ein Thema? Entweder ich nehme mir eins vor, bevor ich mich hinsetze, oder so wie ich heute gesagt habe, ich gebe eins vor, vielleicht habe ich ein Lieblingsthema oder so, oder was ich meistens mache, ich mache dummisches Brainstorming, lass einfach den Geist im Hier und Jetzt ankommen und schau mal, was gerade für ein Thema da ist, was aufsteigt, womit sich der Geist gern beschäftigen möchte. Wenn gar keins aufsteigt, kann man immer Anapanasati machen, das ist überhaupt kein Thema. Also sich erst einmal entspannen, auf den Atem achten, den Geist ein bisschen frei machen und schauen, was für ein Thema beschäftigt mich. Irgendein Thema beschäftigt mich immer, weil die Lehre einfach so umfangreich und so spannend ist, dass irgendwas immer kommt und eben, wie gesagt, sollte doch mal gar nichts kommen, dann ist es auch nicht tragisch, weil dann ist der Geist eh ruhig und kann sich wunderbar auf den Atem sammeln. Dann lege ich dieses Thema fest. Auswahl ist riesig. Die Anusatis, die täglichen Betrachtungen, die 32 Körperteile, die Datus, die Leerheit, irgendwelche Gleichnisse, die rechte weltliche Ansicht und ihre Glieder, die bedingte Zusammenentstehung, die vier edlen Wahrheiten, die Paramitas, die Brahma-Viharas, Dankbarkeit, man könnte es ins Endlose fortsetzen. Also wer da nichts findet, tja, was soll man da sagen?
Begriffsreihen vom René.
Der, genau, da soll sich die Begriffsreihen vom René schnappen, da ist dann auch genügend drin. Dann ist es so, ich muss den Geist natürlich, wenn er ein Thema gefunden hat, dann muss ich den Geist dem Thema zuwenden. Also wie wir vorher schon gesagt haben, also auf eine leichte Art das Thema erfassen und den Geist drüber streichen lassen sozusagen. Bei den Gedanken mit sanfter Beharrlichkeit verweilen. Indem ich ihn sozusagen in der Mitte des Spiegelkabinetts meines Geistes freischwebend halte, wird er für mich zu einer Stütze für die Einigung des Geistes. Weil ich habe dieses eine Thema und der Geist befasst sich immer intensiver mit diesem Thema und alles andere bleibt außen vor. Also der Geist wird recht gerichtet und einigt sich. Sollte das nicht der Fall sein, dann wäre der nächste Schritt mal zu überprüfen, ob diese Gedanken, die ich da habe, auch geeignet sind. Ob sie wirklich heilsam sind oder ob sie nicht doch vielleicht unheilsam sind. Also gerade bei manchen Metta-Übungen kann dann durchaus auch mal was Unheilsames reinkommen. Sei es jetzt lustvolle Gedanken oder dann plötzlich das Gegenteil von Metta, weil der andere ist einfach so depp, da kann man kein Metta-Empfinden dafür. Also die Frage ist einfach, sind die Gedanken noch heilsam? Weil manchmal habe ich zwar das Thema und ich beschäftige mich damit, aber trotzdem driftet der Geist irgendwie in eine unheilsame Richtung ab. Und da muss ich mich eben fragen, ist das ein heilsamer Gedanke? Beruhigt er den Geist? Führt er zur Weltabwendung? Führt er zur Freude? Führt er zu Gleichmut? Und dann gleichzeitig damit auch, weil auch da kann man sich wieder selbst bescheißen und sagen, ja, also auch wenn ich den Deppen jetzt nicht mag, trotzdem ist es ja an sich heilsam, dass ich mich bemühe und so, da muss ich dann schauen, was macht denn mein Gemüt? Wie fühlt sich denn dieses Denken, das da abläuft, in meinem Körper und in meinem Geist an? Also wenn im Geist Freude aufsteigt, dann verändert sich auch die Körperempfindung. Und das muss ich auch beobachten. Was passiert da? Weil das ist ja auch wichtig, um diese Reflexion oder diese Kraft der Reflexion wachsen zu lassen, dass ich einen Gedanken mit einem Gefühl verbinde. Dadurch stärke ich ihn. Dadurch mache ich ihn massiv sozusagen, dadurch verstärke ich seinen Einfluss im Geist. Also diese Verbindung zwischen Intellekt und Gemüt oder zwischen Gedanken und Gefühl ist ganz wesentlich, die muss ich beobachten und die muss ich befördern. Deswegen auch immer nicht nur schauen, was ist der Gedanke jetzt heilsam oder ist der jetzt richtig buddhistisch, sondern ich muss auch wissen, wie fühlt er sich an. Fühlt er sich freudig an? Fühlt er sich erhaben an? Fühlt er sich mitempfindend an? Oder ist dem nicht so? Dann natürlich immer wieder die Bemühung, den Gedanken, das Thema im Fokus der Aufmerksamkeit zu halten. Da gibt es ja das schöne Beispiel, wo es heißt, so wie im letzten Monat der Regenzeit im Herbst, wenn das Korn heranreift, ein Kuhhirte seine Kühe hüten würde, indem er sie ständig mit einem Stock auf die eine und die andere Seite klopft und stupst, um sie zu zügeln und im Zaum zu halten. dass sie eben nicht in das Kornfeld laufen, also steht jetzt für die sinnliche Wahrnehmung des Sinnesbegehren, sondern bei diesem Thema bleiben, weil diese Themen sind von der Sinnenlust entfernt und halten uns fern und halten sie draußen. Und da muss ich halt immer schauen, ein bisschen hier stupsen, ein bisschen da stupsen, mich bemühen, dass dieses Thema im Geist verweilen kann und nicht abdriftet auf die eine oder andere Weise. Dann ist es natürlich auch die nächste Gefahr oder das nächste Problem dabei, ist es, dass wir ganz schnell, wenn wir reflektieren, dann häufig mal zum Papanchieren anfangen. Also diese geistige Ausbreitung, die dann hier hingeht und da hingeht und sich immer weiter von dem eigentlichen Thema entfernt. Das ist etwas, wo man eben lernen muss, den Geist zu zügeln und wieder zurückzubringen. Gut ist es, wenn man bei diesem Thema möglichst nahe an der eigenen Erfahrung bleibt. Nicht jetzt irgendwas ganz Abstraktes sich wählt, sondern die Reflexion wirklich nah an dem, was man wirklich erlebt oder erlebt hat, hält. Etwas, was man wirklich versteht, dass man da nicht in irgendwelche Sphären abdriftet, die eigentlich mit mir gar nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch reine Fantasterei oder eben Papanchieren sind. Das Ziel ist natürlich immer, dass wir lernen, Kontrolle über die Gedanken zu erhalten, anstatt von unseren Gedanken kontrolliert zu werden, wie es bei den meisten der Fall ist, die nicht gelernt haben zu reflektieren. Und deswegen auch natürlich ein Problem mit ihrem Denkprozess haben, statt ihn zu nutzen, um den Geist eben auf Vertiefung und Hellblick vorzubereiten. Wie schon gesagt, gut ist immer, wenn ich eigene Erfahrungen, möglichst positive Erfahrungen damit verbinden kann, mich an etwas erinnern kann, sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich über Nibbana reflektiere, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen für Nibbana, jetzt zum Beispiel die Zuflucht, die Insel oder so. Wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie ich ganz, ganz ruhig und friedlich auf irgendeiner Insel gesessen bin oder irgendwo Zuflucht gefunden habe vor einem hektischen Leben, dann ist das etwas, das habe ich erlebt. Damit kann ich ein Gefühl in Verbindung bringen, da habe ich positive Erfahrungen gemacht. Dann kann ich so einen Begriff praktisch mit einer positiven Empfindung belegen. Und auf die kann ich dann immer wieder zurückgreifen, beim Reflektieren. Dann, wie wir schon gesagt haben, wenn man richtig reflektiert, dann erheitert sich der Geist. Körper, Geist beruhigen sich, Freude steigt auf. Dann ist der nächste Schritt, ganz wichtiger Schritt, das Reflektieren zu genießen, das auszukosten. Das ist nicht etwas, wo man möglichst schnell weg muss oder raus muss oder sonst irgendwas. Das ist genau dasselbe wie mit den Vertiefungen. Das ist etwas, was man genießen sollte. Weil es heilsam ist und wir eben mit heilsamen, angenehmen Empfindungen verbinden lernen müssen. Weil wir ja so konditioniert sind, dass wir normalerweise nur mit etwas, was mit Sinnlichkeit zu tun hat und auch mit vielen Dingen, die unheilsam sind, angenehme Gefühle und Erfahrungen verbinden. Und dem müssen wir entgegenarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, eben auf eine Weise zu reflektieren, die wirklich vergnüglich ist. Die uns Spaß macht, wo man sagen kann, ja gut, da freue ich mich schon aufs nächste Mal, als ich wieder reflektiere. Umso schneller schaffen wir es dann auch mittels einer Reflexion, also gerade eine, die wir häufig geübt haben, jetzt zum Beispiel aus einem unheilsamen Geisteszustand rauszukommen, weil der Kontrast größer wird. Ich sehe, da ist ein heilsames Thema, ein heilsamer Gedankengang, den ich mit etwas Positivem verbinde. Und als Kontrast habe ich diesen unheilsamen Gedankengang, der irgendwie keine gute Stimmung im Geist macht und der meinen Körper irgendwie verspannt. Wohin werde ich dann tendieren, wenn mir dieser Unterschied klar genug geworden ist? Und letztendlich ist es dann so, dass wir die Gedanken beruhigen, wie es der Buddha in einem 19 auch gemacht hat. Wenn ich über diesen Gedanken nachdenke und nachsinne, und sei es sogar eine Nacht lang, sogar einen Tag lang, sogar eine Nacht und einen Tag lang, sehe ich nichts, das davon zu befürchten wäre. Also hier auch ganz interessant, wie lange der Buddha reflektiert hat. Wenn wir mal irgendwie 5 Minuten über Karma nachdenken, dann haben wir jetzt richtig reflektiert. Aber probiert es mal eine Nacht lang, einen Tag lang, eine Nacht und einen Tag lang über ein heilsames Thema durchgängig zu reflektieren. Also das zeigt eine gewisse Meisterschaft. Aber mit übermäßigem Nachdenken und Nachsinnen könnte ich meinen Körper ermüden, und wenn der Körper ermüdet ist, wird der Geist überanstrengt. Und wenn der Geist überanstrengt ist, ist er von Konzentration weit entfernt. Also festige ich meinen Geist innerlich, beruhigte ich ihn, brachte ihn zur Einheit und konzentrierte ihn. Genau hier findet dann eben der Wechsel zur Kontemplation statt. So rum geht's, nicht andersrum. Samaneri Viveka hat mir neulich eine Übersetzung von einem Spruch vom Lompa Ganha, das ist ein Neffe vom Ajahn Chah, geschickt, der hier zufolge zumindest ein Arahat ist. Und der hat gesagt: Wenn wir zu viel reflektieren, ist das anstrengend für unser Gehirn. Wenn wir gar nicht denken, nicht reflektieren, werden Panya und Dhamma nicht aufsteigen und wir werden nur Samadhi erreichen. Nachdem wir aus diesem Samadhi kommen, wird es so sein, als ob wir überhaupt nicht praktiziert hätten. Der Buddha wollte, dass wir in unserer Praxis regelmäßig zwischen Reflexion und Kontemplation abwechseln. Das ist mir natürlich gerade recht reingelaufen. Das ist soweit.
Aber Kontemplation ist dann schon, das hat aber mein nicht, also ich dachte mir schon immer, dass eigentlich Kontemplation so eine vertiefte Reflexion ist eigentlich.
Nein, also vom Wörterbuch nach ist Kontemplation Versenkung in Gott, weil es ja aus dem christlichen Zusammenhang kommt, aber du kannst auch sagen, in irgendein beliebiges Meditationsobjekt.
Das ist sogenannte Meditation, ist dann die Kontemplation?
Nein. Also was die Leute unter Meditation verstehen, werde ich nie verstehen, weil sie es selber nicht wissen. Deswegen ist ja meine Einteilung, dass Meditation aus zwei Aspekten besteht. Das eine ist Reflexion, das andere ist Kontemplation. Reflexion reflektiere ich, bei der Kontemplation vertiefe ich mich.
Aber in was? In die Reflexion?
In das Objekt. Ich richte ja durch die Reflexion meinen Geist auf ein bestimmtes Thema aus. Mhm. Zum Beispiel auf Paticca-Samuppada. Mhm. Okay. Wenn dann der Geist ausgerichtet ist und bereit ist und zur Ruhe kommt, dann kommt das direkte Sehen vom Paticca-Samuppada. Da brauche ich dann nicht mehr drüber reflektieren, sondern ich sehe es.
Das Sehen ist Kontemplation.
Ja, das richtige Vertiefen. Also mit Gedanken bleibst immer irgendwo an der Oberfläche. Ja? Und das ist ein richtiges Vertiefen in das Thema.
Dann sehe ich das.
Ja, da siehst du Vergänglichkeit, da siehst du Leiden. Solange du nur darüber nachdenkst, bleibst du natürlich an der Oberfläche. Mhm. Aber ich muss dieses Denken einsetzen, damit ich überhaupt dahin komme, in die Tiefe gehen zu können.
Also, ihr spatelst auf dem Weiher rum und dann tauchst du unter, sozusagen.
Sozusagen. Genau.
Und wo setze ich dann den Atem hin?
Der Zeitanker, dass der nicht weg trifft. Ist. Das ist
ja nein, ich meine jetzt, also wie gehe ich dann auf den Atem? Das ist ja dann auch die Kontemplation, oder? Dass ich erst reflektiere und dann gehe ich zum Beispiel auf Anapanasati.
Genau. Das genau. Ist, okay. Ja, dann kannst du diese 16 Schritte machen direkt sehen. Mhm. Ja, du brauchst dann immer nachdenken. Dazu kannst du das benutzen. Und du kannst natürlich auch während der Reflexion, wie Bernd ganz richtig sagt, den Atem einfach als Anker nehmen. Ajahn Buddhadasa hat gesagt, wenn jemand atmet und dabei an seine Großmutter denkt, ist das auch Anapanasati. Also, ja, also es gibt auch hier verschiedene Ebenen und verschiedene Grade der Übung. Wie tief man eben reinkommt. Aber es ist total hilfreich, aus meiner Erfahrung, erst einmal durch Reflexion den Geist richtig zu richten, in die Gegenwart zu bringen, aus den Hindernissen rauszubringen, zu beruhigen, zu sammeln und dann auf Anapanasati umzusteigen.
Ich habe halt den Begriff Kontemplation ein bisschen anders benutzt. Also ist für mich wunderbar nachvollziehbar, weil ich habe halt so diese vier Stufen Information, ich muss ja erst einmal überhaupt was wissen, dann Reflexion, Nachdenken, Kontemplation habe ich eine Stufe höher halt angesetzt, dass ich dann vom rein abstrakten, theoretischen, also was heißt das jetzt, wie ist das zu verstehen, weil der sagt das, der hat das, ein Verständnis kriegen und dann sozusagen die Verbindung aber zu mir herstellen. Also ich kann ja über alles reflektieren, ohne dass mir das so nahe geht. Und dann irgendwann immer das näher ranlassen, ist, wie du ja sagst, irgendein Thema nehmen, das heißt, mit mir was zu tun hat, weil sonst komme ich ja nicht weiter. Und die letzte Stufe wäre bei mir dann Meditation, als da, wo halt dann der Geist aufhört, irgendwelche Begrifflichkeiten zu benutzen, die ja mich immer noch mit irgendwelchen Assoziationen draußen halten. Und dann kommt halt logischerweise, wenn keine Begriffe mehr da sind, ein unmittelbares Erleben von dem, also im Prinzip halt erst einmal so, gibt es da irgendwas, wo ist da was? Ausrichten, zielen, aber sozusagen, wenn dann abdrückst, zielst du dann immer.
Genau.
Ist das Ding unterwegs und dann schlägt es dann unmittelbar ein. Und
so ist es, ja.
Aber natürlich kann man halt dann dieses direkte Eintauchen als Kontemplation bezeichnen und Reflexion halt ausdehnen, also erstmal so allgemein, persönlich und dann rein.
Ja, ja, ich meine, wie man die Begrifflichkeiten benutzt, ist letztendlich gleich. Man muss sich bloß irgendwie darauf einigen. Und mir ist halt wichtig, dass ihr wisst, wie es ich benutze. Ja, und vor allen Dingen ist mir natürlich wichtig, den Stellenwert und die Bedeutung von Reflexion zu vermitteln. Weil das offensichtlich bei den meisten irgendwie auf völliges Unverständnis trifft.
Ja, das ist,
erlebe ich zumindest immer wieder.
Das wäre dann erst abdrücken und dann zielen.
Genau, so ist es.
Reflexion und in Yonisi Manasikara, ist das das Gleiche oder gibt es einen Unterschied?
Das ist das Gleiche letztendlich. Wie gesagt, es gibt mindestens 10 Worte, die der Buddha benutzt für das, was ich gerade versucht habe, als Reflexion
also
zu erklären. Selbstverständlich, auch beim weisen Erwägen gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen.
Ja, ja.
Ja, also es kommt da ein bisschen darauf an, wie weise man überhaupt ist, ja? Wie weise man erwägen kann. Ja, und je mehr man das übt, desto weiser wird man letztendlich und wird geübter drin. Also, ob du jetzt Yonisi Manasikara sagst oder Anusati sagst oder Pati Vekana oder welche anderen Worte auch immer da sind. Es ist völlig gleich. Oder Vitaka Vichara oder so. Es geht darum, den Geist ein heilsames Thema betrachten zu lassen. Von allen Seiten. Und so klar wie möglich. Und dieses Thema eben dann als Stütze zu nehmen, um den Geist richtig zu richten und zu sammeln.
Und letztendlich geht es einfach darum, dass du zum unmittelbaren Erkennen kommst dann.
Selbstverständlich, ja, ja. Aber ich kann halt eben, wie der Bernd schon sagt, ich kann natürlich auch versuchen, erst zu schießen und dann zu zielen. Wie weit wird mich das wohl bringen? Ich meine, das Interessante ist ja zum Beispiel auch das, während da in diesen Inside Meditation Societies in Amerika jahrzehntelang nur Vipassana propagiert worden ist, fangen es plötzlich an mit dem Sutten-Studium. Warum wohl? Weil das nicht gelangt hat. Weil es einfach, das eine kommt erst und das andere kommt danach. Und wenn ich das umdrehe, man sieht es ja auch im achtfachen Pfad. Also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was ich nicht erkennen könnte. Da ist halt erst einmal rechte Ansicht, rechte Gesinnung. Und auf das gestützt kann ich dann Unheilsames überwinden. Und dann geht es erst ein Stückchen weiter. Und dann wird der Geist erst ruhig. Und Samadhi und Erkenntnis kommt ja erst zum Schluss. Aber ja, weiß ich nicht. Wir sind alle so schlau im Westen, dass wir glauben, wir müssen gleich mit dem Dach anfangen, ohne ein Fundament zu legen.
Das ist die alte Zen-Problematik auch. Da gab es ja früher, also wenn man die ganz alten Zen-Meister gerade in China noch liest, die haben ja alle die Sutten gekannt und beherrscht. Und da gab es halt den einen oder anderen, der dann halt danach festgestellt hat, das ist ja nur Papier. Also nachdem er verwirklicht war, hat er die Schriften verbrannt. Die Folge später war dann so nach dem Motto, du kannst die Schriften verbrennen, setz sie einfach hin.
Genau.
Aber die haben halt erst ihren Durchbruch gehabt und dann haben sie gesagt, sie brauchen die Schriften nicht mehr. Aber irgendwie ist es jetzt dann zu irgendwie einem reinen Rumsitzen verkommen, in der Hoffnung, dass einen dann als Belohnung dann die Einsicht streift. Die sieht einen dann aber nirgends mehr. Ne?
So ist es.
Aber deswegen sind wir ja alle hier, weil wir das schon zumindest zum Teil begriffen haben.
Ja, Gott sei Dank. So, also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden, wie es geht, was es ist, welche Vorteile das es hat. Und ich hoffe auch, dass euch das in den Sutten immer wieder mal auffällt. Wenn das, also ich hätte da auch noch was gehabt, selbstverständlich, um da ein paar Beispiele zu bringen, wie eben in den Sutten immer auch dieses abwechselnde Reflektieren und Kontemplieren erklärt wird und darauf hingewiesen wird. Aber wenn ihr das jetzt verstanden habt, was ich gesagt habe, dann werdet ihr das auch selber erkennen können. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja. Einfach auf den Knopf drücken.
Stopp, Knopf. Steht, stopp.
Das steht im Quadrat. Das steht kein Wasser.